Hallo und herzlich willkommen bei Familienstark, der Podcast. Der Podcast für bewusste Elternschaft. Hier findest du Wertschätzung, Impulse und Austausch rund um den Familienalltag. Ich bin Alexandra Keiling, bindungs- und beziehungsorientierte Familienberaterin und ich freue mich, dass du hier bist.
Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und das ist die wundervolle Katrin Borkow. Herzlich willkommen, Katrin.
Hallo, lieber Alex, danke für die Einladung.
Ja, total gerne. Ich freue mich wirklich, dass du hier bist und dass wir uns jetzt ein bisschen austauschen können. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, klar, das mache ich gerne. Mein Name ist Katrin, das hast du gerade schon verraten. Ich bin Mama von zwei Kindern und wohne mit meiner Familie hier in Dortmund. Genau, und ich bin ich bin Entspannungspädagogin und Resilienzcoach, habe hier in Dortmund eine kleine Familienschule gegründet, wo ich Kurse, Beratungen und Workshops mache. Und mein Spezialgebiet ist die Hochsensibilität. Das ist das Thema, mit dem ich so seit 2017 Familien begleite, hochsensible Kinder, hochsensible Eltern, dazu eben auch Workshops mache. Das ist sozusagen meine Expertise. Und seit Februar bin ich auch hochoffizielle Autorin, habe ein Buch geschrieben, Hochsensibel Mama sein. Das ist im Belz Verlag jetzt erschienen im Februar. Ja, genau. Und dann habe ich noch so ein paar andere Projekte nebenher, die mich so ausmachen. Sitze mit in der Weiterbildung von Family Steps Kursleitern und organisiere zusammen mit meinem Kollegen Thomas die FEBUB, Familienkonferenz für Elternschaft, Bindung und Beziehung. Und das ist die Kurzfassung von mir.
Ja, ich finde, also du bist für mich so die bindungsorientierte Allrounderin irgendwie. Ich finde das immer so schön, weil du einfach immer so cool. Ja, du hast halt immer so viele Projekte und das ist, also ich kenne dich tatsächlich von der FEBUB.
Ah ja.
Ich war auf beiden da und von der ersten kenne ich dich sozusagen. Eine Freundin hatte gesagt, boah, willst du da hin? Und dann ist sie tatsächlich gar nicht mit, aber dann bin ich halt mit meiner Mutter und mit meinem damaligen sechs Wochen alten Sohn gekommen. Das war total schön. Meine Mutter ist fast die ganze Zeit mit ihm rumgelaufen in der Trage und ich habe gelauscht. Und seitdem folge ich dir. Also das ist so...
Schön.
Ja. Also ich kenne dich gar nicht über Blog und so, weil das machst du ja schon länger.
Stimmt, den habe ich jetzt total vergessen zu erwähnen. Den Blog, den gibt es ja auch noch seit 2015. Öko-Hippie-Rabenmütter, ganz genau. So ging nämlich tatsächlich alles los eigentlich. Damit ist alles losgegangen. Und auch solche Projekte wie die FEBUB zum Beispiel daraus entstanden. Aber FEBUB war so eine Schnapsidee, so ein Schuss aus der Hüfte, weißt du? Ich bin vorher habe ich als Eventmanagerin gearbeitet, bin Eventmanagerin eigentlich so im Grundberuf gewesen. Und mein Bruder hat irgendwann mal so bei einem Bier im Wintergarten gesagt, verbinde doch mal deinen neuen Job mit dem alten Job. Und dann so, ach ja, Karl, machen wir halt mal eine Konferenz mit ein paar hundert Leuten, kann man ja mal machen.
Kann man ja mal eben machen.
So ist eigentlich die FEBUB entstanden, ja, ganz genau. Ja.
Ja, cool. Ja, total schön. Das Thema Hochsensibilität ist aber ja so absolut dein Herzensthema. Und es ist ja auch für dich ein sehr persönliches Thema, weil du selber ja auch hochsensibel bist. Und woran merke ich denn, oder was ist denn die Hochsensibilität?
Ja, also du hast es gerade schon selber gesagt, es ist ein persönliches Thema für mich. Ich bin selbst hochsensibel, bin hochsensibles Kind gewesen einer hochsensiblen Mutter und bin jetzt selber hochsensible Mutter eines hochsensiblen Kindes. Also der rote Faden zieht sich da so durch die Familie. Und darum ist auch diese Frage, was ist denn Hochsensibilität eigentlich, für mich irgendwann super wichtig geworden. Weil mein Sohn wurde geboren und hat sich halt anders verhalten als andere Babys. Wir sind so regelmäßig zuverlässig aus den Babymassagekursen geflogen, weil er Babymassage gehasst hat wie die Pest und einfach nur gebrüllt hat. Und ich habe gemerkt, dass mit dem Kind, so wie er war, sind wir gesellschaftlich immer irgendwie angeeckt. Wir haben immer irgendwie nicht so richtig reingepasst, nicht so richtig dazugehört. Und dass irgendwie so eine tiefe Sehnsucht und so eine tiefe Angst von mir auch wach geworden. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich gespürt habe, weil ich habe eigentlich so das erste Jahr versucht, dagegen anzugehen, es zu verändern, das loszuwerden, das nicht mehr haben zu müssen, nicht mehr fühlen zu müssen, mein Kind irgendwie anders erziehen zu können, dass er anders fühlt und sich anders verhält und so. Und da war unglaublich viel Widerstand und unglaublich viel Energie sozusagen erstmal dagegen. Und dann kam so ein Interview zu mir, wo es um hochsensible Kinder ging. Und ich kann mich noch ganz, ganz genau an diesen Augenblick erinnern, als ich das geschaut habe und für mich wirklich so dieser Augenblick war des Verstehens, das gibt's doch gar nicht. Es gibt ein Wort für meinen Sohn. Also es gibt tatsächlich ein Wort, das mein Kind beschreibt. Und da war ich noch so total in dieser, also so ganz weit weg von mir selbst, ne? So gar nicht im Begreifen.
Dass wollte mich ich gerade das auch fragen, das heißt, du wusstest zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht, nein, dass du hochsensibel bist.
Nein. Also ich habe das wirklich gelesen, gehört, das Interview, und habe das dann meinem Mann gezeigt, weil ich so begeistert war. Und mein Mann klappte dann irgendwann den Laptop zu, guckte mich an und sagte, sag mal, das bist doch du. Und das war bis zu diesem Zeitpunkt für mich überhaupt nicht, ich habe das nicht begriffen, das war nicht angekommen für mich, dass ich da selbst drin stecke, weil ich da so viel Verdrängung, so viel Arbeit geleistet hatte, so viel Energie, um das nicht spüren und erkennen zu müssen. Das hat so viel Kraft gekostet, dass ich gar nicht genug Raum hatte, um mich darin zu sehen, weißt du? Und da kam dann so dieses Verstehen wollen. Da kam dann der Moment, wo ich dachte, jetzt will ich wirklich alles begreifen und will kapieren, was hier los ist mit mir, mit meinem Kind. Und so kam dann meine Mutter dazu, Teile von meinem Bruder, und ganz viel von mir und meinem eigenen Leben. Ja, und so habe ich im Prinzip seit, kannst du sagen, 2015 so eine Art Selbststudium betrieben. Und es ist tatsächlich seit 2015, also im Prinzip mit Entstehen des Blogs, ist kein Tag vergangen, an dem ich nicht über Hochsensibilität gesprochen, nachgedacht, geschrieben oder was auch immer gemacht habe. Und ich bin wirklich verheiratet mit dem Thema. ja, Hochsensibilität bezieht sich in erster Linie auf die Reizverarbeitung im Gehirn und ja, unser Nervensystem. Also ein hochsensibler Mensch hat genauso ein Gehirn wie jeder andere auch, aber die Funktionsweise ist einfach so ein bisschen spezieller. Und das bedeutet, es wird ja auch oft so was erzählt von wegen, also dass hochsensible Menschen nicht filtern könnten, das stimmt klassischerweise nicht, sondern es ist tatsächlich so, dass einfach jeder Filter, den wir so haben, viel, viel durchlässiger ist und da unglaublich viel reinkommt. Das bedeutet, ein hochsensibler Mensch hat schon mal per se eine viel größere Arbeitslast zu leisten, weil einfach unheimlich viele Reize, unheimlich viele Informationen von außen reinkommen. Und dann gibt es eben Untersuchungen, die zeigen, dass ein hochsensibles Gehirn an der ersten Verarbeitungsstelle zusätzlich auch noch viel mehr Neurotransmitter hat, also die Hilfsbotenstoffe, die dafür da sind, diese Reize im Gehirn zu transportieren und zu verarbeiten. Das heißt, dass es kommt nicht nur mehr rein, sondern es wird auch noch verhältnismäßig mehr und schneller verarbeitet. Mhm. Dazu kommen feinfühlige Sinneskanäle, die Lautstärke, die zum Beispiel sehr, sehr häufig von hochsensiblen Menschen als sehr extrem anstrengend wahrgenommen wird, die buchstäblich dünne Haut, also hochsensible Kinder, die zum Beispiel wirklich auch Schwierigkeiten mit dem Essen haben, weil sie die Konsistenz oder den Geschmack nicht aushalten können und. Ja, und die Pionierin für diese Arbeit rund um die Hochsensibilität ist die Psychologin und Wissenschaftlerin Elaine Aron. Die hat das so um die 2000er-Wende gemacht, da ein paar Bücher zugeschrieben. Und die hat so eine Wissenschaft in Gang geschoben. Und da gibt es jetzt mittlerweile wirklich zahlreiche Studien und zahlreiche wissenschaftliche Erkenntnisse aus allen möglichen Bereichen und Zusammenhängen in Bezug auf die Hochsensibilität. Das heißt, man kann heute wirklich mit wissenschaftlichem Hintergrund sagen, dass Hochsensibilität tatsächlich ein Persönlichkeitsmerkmal ist, eine Veranlagung ist, die zwischen 15% und 25% unserer Bevölkerung einfach ausmachen.
Ja, Wahnsinn, okay.
Ja. Und es gibt so vier Punkte, die nenne ich eigentlich in jedem Interview, wenn ich gefragt werde, weil natürlich ist es wirklich sehr oberflächlich betrachtet und so einfach auch nicht zu verstehen, aber es gibt so vier Punkte, die hochsensible Menschen, und das ist tatsächlich eben auch wissenschaftlich bewiesen, hochsensible Menschen ausmachen, die alle gleich haben. Das ist zum einen eben diese Sinnessensibilität, die ich eben gerade angesprochen habe, ja, also riechen und hören und schmecken, die buchstäblich dünne Haut, auch die Fähigkeit, Stimmungen im Raum wahrzunehmen, dass man manchmal so einen Raum betritt und beim Eintreten schon das Gefühl hat, oh Gott, ich gehe gleich wieder raus, hier ist irgendwas total komisch, oder mit einem bestimmten Menschen nicht so gut klarkommt oder sowas, weil irgendwas mitschwingt. Mein Sohn hat das, ich habe das gerade eben gehabt hier als Halligalli war, da hat er mich angesprochen, Mama, und ich drehe mich um und sage, was? Und er sagt, oh, du bist gerade gestresst, nee, dann rede ich jetzt nicht mit dir. Also sofort wahrnehmen, oh, das und das ist das Gefühl, alles klar, ich zieh mich raus. Also die Sinnessensibilität als ersten Punkt. Die Gefühlsstärke, hochsensible Menschen sind feinfühlige Menschen, sind ausgeprägt emotionale Menschen, sind Menschen, die Gefühle sichtbar machen, die sehr starke Emotionen haben, die die alle Gefühle sehr tief und sehr stark fühlen können. Dann als dritten Punkt die Verarbeitungstiefe, also die Fähigkeit, Reize sehr tief zu verarbeiten, sich lange mit einer Sache zu beschäftigen, einen Gedanken lange zu denken, sich lange um ein Thema zu drehen, wirklich Experte auf einem bestimmten Gebiet zu werden. Das ist sehr häufig sieht man auch bei Kindern zum Beispiel, dass sie sich stundenlang in einem einzigen Spiel wirklich verlieren können und wirklich Profis auf einem Gebiet werden wollen. Und der vierte Punkt, und das ist auch so ein bisschen das zentrale Problem, das ich immer gehört, ist die Neigung zur Überstimulierung. Also tatsächlich die Art und Weise, wie hochsensible Menschen auf Stress reagieren und dadurch überfordern können und auch die Zeit, die es dann braucht, um diesen Stress eben wieder abzubauen.
Du hattest jetzt gerade schon gesagt, ein Teil davon ist sozusagen Gefühlsstärke. Das wollte ich dich nämlich eh noch fragen, weil Nora Imlau hat ja so den Begriff der Gefühlsstärke so geprägt. Also ist das einfach ein Teil von der Hochsensibilität oder ist das total unterschiedlich zu betrachten? Also weil wenn ich die Wörter einfach nur höre, dann denke ich mir, okay, hochsensibel und gefühlsstark hört sich für mich irgendwie gleich an, also so vom, wie ich mir das so vorstelle. Aber das ist einfach nur ein Teil oder wie kann man sich das vorstellen?
Na, ich glaube, das ist, also Gefühlsstärke bezieht sich ja auch sehr stark aufs Temperament. Ja, also in dem Buch hat sie das ja auch ziemlich genau beschrieben, wie eben diese extremen Gefühle gezeigt werden durch die Art und Weise der Kinder. Und nicht jeder gefühlsstarke Mensch ist eben auch hochsensibel, sondern es gibt natürlich auch Menschen, die einfach wirklich sehr gefühlsstark sind, ihre Gefühle auch wirklich temperamentvoll und aktiv zeigen und durchsetzen. Das auch wirklich stark zeigen können, spürbar machen können, aber die sind dann nicht automatisch auch hochsensibel. Also, weil es gibt auch, also die meisten Hochsensiblen, 70% der hochsensiblen Menschen gehören zu den Introvertierten. Und das sind eben die eher in der Ruhe und in der Abgeschiedenheit, im Rückzug ihre Kraft finden, daraus Kraft schöpfen, allein für sich zu sein. Und eben auch eine andere Tendenz, das ist das, was Introversion beschreibt, so eine Art, wie fühle ich mich zu einem Gefühl hingezogen, ja, oder zu einer bestimmten Gefühlsrichtung. Mhm. Und gerade das sind eher dann die leisen Menschen, ne, die dann eher geprägt sind davon, dass sie sich ruhiger verhalten, zurückziehen, Gedanken für sich selber ausmachen und so. Das ist, unter den Hochsensiblen gelten die aber trotzdem als gefühlsstark, weil auch die natürlich in der Lage sind, jedes Gefühl so extrem tief und stark zu fühlen und zu verarbeiten. Aber die machen das nicht laut und nach außen. Also kannst du eigentlich sagen, gefühlsstarke Menschen sind nicht automatisch hochsensibel, aber hochsensible Menschen. Und das ist, wie gesagt, wissenschaftlich wirklich bewiesen. Diese vier Punkte stehen einfach fest, sind Emotional Intensity ist also dieser Punkt, der da zählt, sind gefühlsstark.
Ah ja, okay. Ja, ich glaube, das ist bei mir auch nochmal so, also weil mein Großer, also der ist 5,5, ist definitiv hochsensibel und mein Mann auch. Also, und die sind aber laut. Also die sind beide laut. Und deswegen habe ich das, glaube ich, so total verknüpft, weil für mich einfach auch klar ist, dass mein Sohn auf jeden Fall gefühlsstark ist und deswegen war das für mich immer so, aber gut, dass wir darüber gesprochen haben, dass das halt dass halt 70% eher dann introvertiert sind.
Ja, also ich bin selber hochsensibel extravertiert. Sonst würde ich auch die Arbeit so, wie ich sie mache, nicht machen können und wollen. Also ich stehe gerne auf einer Bühne, ich ziehe ganz viel Kraft aus Gruppen. Ich bin lieber mit vielen Menschen zusammen als alleine. Alleinzeit genieße ich auch. Das ist auch etwas, was ich auch brauche, mal allein sein, alleine in der Natur. Aber es wird mir schnell langweilig. Wohingegen mein Sohn, hochsensibel introvertiert, den sehe ich manchmal gar nicht am Tag, weil der sich oben in seinem Zimmer zurückzieht, sich seinen Aufgaben, die er sich so für den Tag überlegt hat, stellt und damit Stunden zubringen kann, ohne uns zu vermissen. Und der hat auch, ich habe, weiß ich nicht, ich habe 350 WhatsApp-Nachrichten am Tag und 30 Social-Media-Kanäle und 600 Nachrichten und es stört mich kaum bis gar nicht. Und mein Sohn hat jetzt nach 10 Wochen Lockdown hier zu Hause und nicht einmal in der Kita gewesen, keinen Freund getroffen. Hey, willst du dich mal wieder mit XY treffen? Puh, ja, so nicht sein muss, dann können wir da mal wieder hin. Ne, also das ist so, das ist jetzt sehr plakativ, aber das zeigt halt auch nochmal den Unterschied zwischen introvertiert und extravertiert.
Ja. Wie ist das bei hochsensiblen Menschen? Es ist ja, also du hast ja gesagt, es ist eine Persönlichkeitseigenschaft. Das heißt, ist es immer von Geburt bis Tod bist du hochsensibel oder ist es, kann es sein, dass du irgendwie im ersten Lebensjahr ein Kind hast, was hochsensibel ist und dann verwechselt sich das, sage ich jetzt mal so, oder ist es, bleibt es immer?
Also da gibt es unterschiedliche Theorien zu und Hypothesen. Die meisten finde ich tatsächlich mit einem Augenzwinkern so, ja, nein. also wissenschaftlich, nach aktuellem Stand, ist Hochsensibilität vererbbar und du wirst hochsensibel geboren und bleibst es auch. Mhm. Ja, weil das die Struktur deines Gehirns ist und die Art und Weise der Reizverarbeitung eben nun mal bleibt. Was wir manchmal feststellen, ist, dass viele Menschen erst so mit der Geburt des Kindes überhaupt darauf aufmerksam werden, dass sie hochsensibel sind. Deswegen kommt manchmal so die Frage oder die Behauptung, ich bin durch die Geburt meines Kindes hochsensibel geworden. Und dann ist es so, dass es eben da an der Stelle kommen unterschiedliche Theorien. Also es gibt Leute, die sagen, ja, ein Trauma kann Hochsensibilität auslösen. Aber dazu gibt es gibt eine Studie, die den Zusammenhang zwischen Hochsensibilität und Trauma überprüft. Aber schon 1997, als Elaine Aaron und ihr Forschungsteam sich zusammengetan hat, haben die in ihrer Studie den Punkt der Kindheit mit einbezogen und der Verbindung, auch der Bindung. Haben also auch ihre Probanden damals schon befragt oder ihre Studierenden befragt, wie war deine Kindheit, was hattest du für eine Kindheit? Und da waren durchaus einige dabei, die hatten eine komplett unauffällige Kindheit und waren absolut sicher gebunden und trotzdem hochsensibel. Mhm. Also das heißt, es gibt einfach aktuell nicht den Beweis dafür, dass hochsensible Menschen darum hochsensibel geboren werden, weil sie eine traumatische Schwangerschaft hatten oder sowas. Den Zusammenhang gibt es einfach nicht. Mhm. Und ich sehe das in meiner Beratung auch immer und immer wieder, dass Menschen, die sagen, die wirklich davon überzeugt sind, nein, ich war vor der Geburt nicht hochsensibel, das muss mit meinem Kind zusammenhängen. Und wir machen dann so ein bisschen Biografiearbeit, dann fällt doch also krass, ach so. Der Unterschied ist einfach, dass dass deine Lebenssituation bis zur Geburt eines Kindes einfach noch so viel mehr Raum für genau die Strategien zulässt, die du so brauchst, um mit einer Hochsensibilität gut umzugehen, wie zum Beispiel einfach Ruhephasen und Erholungszeiten und Ressourcenaufbau und Selbstbestimmung und so weiter und so fort. Und dann kommt dein Kind und das ist ein einschneidendes Erlebnis. Und manchmal braucht es eben auch dieses einschneidende Erlebnis, um zu sich selbst so zurückzukehren und nochmal hinzugucken. Ne? Und dann stimmt auch nicht, dass jedes erste Kind dann hochsensibel geboren ist, damit die Mutter dann lernt, dass sie selber hochsensibel ist. Ich habe auch jede Menge hochsensible Menschen, auch in meinem Dunstkreis, die sagen, ach so, ja, dann bin ich halt hochsensibel. Ja, ist auch nicht so schlimm. Also weißt du, was ich meine? Es ist ja nicht so, dass man hochsensibel ist und sofort ein Coaching oder eine Therapie braucht, weil das Leben so schwer erträglich ist. Nee, es gibt auch ganz viele Menschen, die leben einfach reizsam gut.
Ja.
Und dann ist es keine Belastung. Aber aktueller Stand sagt ganz klar, Veranlagung, wirst du geboren, tut mir sehr leid, aber bleibt.
sagst oder gibt es auch Vorteile, wenn man hochsensibel ist?
Ja, mehr als Nachteile. Das ist ja genau der Kern meiner Arbeit und auch übrigens der Kern meiner Überzeugung. Also, dass ich tatsächlich wirklich die Arbeit aus Überzeugung mache und ganz klar sage, also hochsensibel zu sein ist eine unschätzbare Ressource. Da stecken so viele Dinge mit drin, die eigentlich nur vernachlässigt werden, weil es gesellschaftlich so schwer anerkannt ist oder gar nicht anerkannt ist. Weil es halt, es gibt so ein paar Berufe, Seelsorger zum Beispiel, Pfarrer oder nur solche Künstler, da darfst du hochsensibel sein. Da sagt dann keiner was. Das ist dann so, ja klar, das ist ja praktisch, wenn du Seelsorger bist, oder ne, dass du dann eben auch so fein fühlst und so. Und dann gibt es halt andere Lebensbereiche. Da wird dieses das wird es immer noch so als Schwäche wahrgenommen. Und das wird so der Veranlagung überhaupt nicht gerecht. Das wird den vielen Eigenschaften, die hochsensible Menschen haben, überhaupt nicht gerecht. Und ja, das ist so der Kern meiner Arbeit, damit auch wirklich so ein bisschen aufzuräumen, den Leuten auch zu zeigen, boah, nee, ihr habt so, so viel wunderbare, riesengroße Ressourcen, Facetten, dass die gelebt werden wollen. Und es tut eigentlich nur so lange weh und es ist nur so lange unerträglich, wie du immer wieder versuchst, diese Ressourcen nicht sehen zu müssen und wegzustecken, weil, Mensch, die anderen schaffen es doch auch und müssen nicht so viel Pause machen wie ich. Die anderen sind viel leistungsfähiger, die anderen machen dies, die anderen machen das. Und es ist auch zum Beispiel überhaupt gar nicht wahr, dass hochsensible Menschen irgendwie nicht leistungsfähig sind oder nichts abkönnen oder nicht belastungsfähig sind. Das ist Quatsch. Es braucht einfach immer nur eine gute Waage, die im guten Gleichgewicht sein muss, aus ausreichend Ressourcen und Erholungsphasen einfach, um dann tatsächlich auch ein ganz normales Leben zu führen, das sich auch wirklich gut und schön anfühlt. Und das ist unglaublich wichtig, das zu erkennen.
Ich glaube, da ist ja eine Sache eigentlich schon dieses, da gibt es was, wie das bei dir jetzt war, dieses, oh, es gibt ein Wort für meinen Sohn. Ich muss nicht mehr suchen und er ist nicht der Einzige auf der Welt, der so ist. So fühlt man sich dann ja manchmal so als Elternteil. Oder auch, wenn man selber ist, dass man auch denkt, okay, ich bin der, die Einzige irgendwie, der das jetzt so sieht oder so. Oder so empfindet.
Ja.
Was würdest du denn empfehlen, wenn jetzt Eltern zuhören und sich denken, okay, das bin ich oder das ist mein Kind und die sich halt auch in der Situation befinden, die schon nicht mehr so gut funktioniert. Was können die machen oder so als die ersten Schritte?
Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, ein gewisses Verständnis zu entwickeln. Das kann man so machen wie ich. Also für mich ist immer, ich bin eigentlich selbst ein spiritueller Mensch, aber ich habe gemerkt, dass ich bei dem Thema immer auch diesen wissenschaftlichen Aspekt mit reinbringen möchte. Weil auch unter Hochsensiblen einfach sind Menschen, die eher ins Gefühl und in die Intuition gehen, sich total auf die Spiritualität und auch auf das Fühlen und so weiter einlassen können. Und dann haben wir auf der anderen Seite sehr viele hochsensible Menschen, deren Hochsensibilität sich wirklich total krass auf Verstandesebene zeigt. Das sind so Menschen, die wirklich eine unheimlich schnelle Auffassungsgabe haben, deren Verarbeitungstiefe wirklich sofort anspringt, die total analytisch sind und die wirklich Antworten brauchen. Und die kannst du halt nicht mit ein bisschen Meditieren abspeisen. Die wollen
1:1 mein Mann, ist witzig.
Ja, ja, genau. So, das ist ganz, ganz oft übrigens bei hochsensiblen Männern der Fall. Hat auch ein bisschen was mit Prägung zu tun, würde jetzt aber wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Aber das ist meine Erfahrung aus der Arbeit mit hochsensiblen Menschen, dass es eben Leute gibt, die ich wirklich über das Gefühl erreiche, über mein auch meine Liebe zu dem Thema, mein Verständnis für sie und die ich dann wirklich sozusagen auf der Gefühlsebene treffe. Und da helfen ganz oft so Erfahrungsberichte und auch sich auszutauschen mit anderen, also sich wirklich dann zu gucken, also wenn ich jetzt weiß, okay, ich bin selbst, habe das Gefühl, ich bin möglicherweise hochsensibel und mein Kind ist hochsensibel, die Situation ist unerträglich, aber ich brauche irgendwie tiefgründige Gespräche, ich will ein Gefühl dafür entwickeln, ich will mich auf meine Intuition verlassen, bin eher so in diese Richtung, dass ich jetzt eher mich mit Menschen da mal, dass ich was spüre vielleicht, was andere nicht spüren und ich ecke damit immer an. Das gibt es unter Hochsensiblen nämlich ganz viel, so dieses ich habe doch ein Bauchgefühl, ich bin doch nicht blöd, ich kann doch spüren, dass da was ist. Und dann aber von anderen immer so dieses Gefühl zu bekommen, nee, du übertreibst komplett, hör auf zu nerven. Sich dann also in diesem Bereich wirklich Menschen für den Austausch zu suchen, die ähnlich sind. Also ich zum Beispiel biete Online-Gesprächskreise an für hochsensible Menschen. Die sind alle 2 Wochen kostenfrei, auch über Zoom. Und da ist es total spannend, wie dann sich wirklich ganz schnell, also die haben so diese komplette, ich sag jetzt mal Vorspiel, also dieses Smalltalk-Kennenlernen-Kram haben die einfach übersprungen. Wir haben 2 Gesprächskreise gemacht und die sind sich alle schon unglaublich vertraut. Und da sehe ich halt wieder, dass es das einfach braucht. Für dieses Gefühl, ja, nicht der Alien zu sein, nicht die oder der Einzige zu sein und wirklich auch sagen, in einem geschützten Raum über Ängste, über Sorgen, über Kummer, auch über Freude und Liebe sprechen zu dürfen und nicht das Gefühl zu haben, die gucken mich gleich schief an, sondern die verstehen mich auf Gefühlsebene. Also das ist so das, was ich wirklich immer wieder spüre, Familien, die in Schieflage geraten sind aufgrund der Hochsensibilität, die da so ein Gefühl für brauchen, wo Tränen fließen müssen, die brauchen eben irgendwie so einen Gegenüber, weißt du, so einen, vielleicht einen Gesprächspartner, einen guten Zuhörer, jemanden, der tröstet, Das kann in Form von einem Coaching sein, das kann sein, weil man bei mir auf dem Blog liest oder das Buch liest und einfach sich so in dem Moment gesehen fühlt, ja, und dann vielleicht auch mal einfach mir eine E-Mail schreibt und einen Termin ausmacht oder. Das kann eine Vertraute sein, eine Freundin, die eigene Mutter, wer auch immer mir da gerade zuhören kann und emotional für mich verfügbar ist. Das ist so die eine Seite. Mhm. Und die andere Seite ist eben diese analytische, kognitive, verstandesebene Seite. Wie gesagt, oft hochsensible Väter, die das so brauchen, aber auch gar nicht selten hochsensible Frauen, also es ist gar nicht weniger oder so, sondern das kommt einfach wirklich darauf an, wo bin ich gelagert. Und da braucht es wirklich Verständnis und Wissen. Also die wollen wirklich Futter haben für den Kopf. Die wollen wirklich genau wissen, wo lese ich nach, wo ist das belegt, bla 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 bla, wer kann mir helfen. Komm mir nicht mit Meditation, kann ich gar nicht drauf, ist überhaupt nicht mein Ding. Ich will verstehen. Ich möchte erstmal verstehen. Und die erreiche ich dann eben aus der anderen Richtung. Es ist oft ein Thema der Kontrolle, es ist oft ein Thema von, ich muss alles zusammenhalten, weil wenn ich das nämlich nicht zusammenhalte und nicht kontrolliere, dann wächst es mir über den Kopf oder bricht über mir zusammen oder so. Das ist, sind oft solche, die Menschen, die wirklich sagen, Moment, nein, ich will das jetzt verstehen. Ja, da braucht es wirklich Literatur, im Idealfall wirklich tiefgehende Literatur und erstmal Verständnis entwickeln für das Thema an sich. Und da auch wirklich erstmal die Verarbeitungstiefe ausnutzen, um wirklich zu verstehen, worum geht's denn eigentlich und warum funktioniert mein Kind so und warum funktioniere ich, wieso ist die Situation die und die und die. Und dann, was können wir konkret tun? Die wollen dann also sofort wissen, wie geht das jetzt? Mhm. Und da ist dann der Punkt, an dem ich ganz klar empfehle, sich auch da ein Coaching, einen Workshop oder was auch immer wirklich zu gönnen, um da einfach in diese Selbsterfahrung zu kommen. Und wirklich auch konkrete Strategien zu entwickeln. Ja,
Ressourcen ausfinden. Und
absolut, ja. Absolut.
Ja, das ist jetzt auch so das, was ich jetzt so rausgehört habe. Das heißt, eigentlich ist es erstmal wichtig, es überhaupt zu wissen oder zu verstehen. Und das birgt ja auch wieder so dieses, es ist okay, wie ich bin. Ne? Also es ist völlig normal und in Ordnung und ich bin gut, so wie ich bin. Das so zu akzeptieren und zu... ja, einfach zu wissen, auch dass man nicht allein ist, das tut dann ja auch irgendwie immer gut.
Ja, und gerade dieses Gefühl, allein zu sein, haben wir halt eingeimpft bekommen, weil in unserer Generation natürlich auch immer noch so dieses stell dich nicht so an, reiß dich mal zusammen, so oft Thema war auch, unsere Eltern sind wiederum anders geprägt worden als wir, das wird alles immer weitergegeben und so. Da stellt sich halt irgendwann so dieses Gefühl ein, okay, also ich bin scheinbar die Einzige, die so fühlt, weil alle anderen fühlen ja gar nicht so. Also stimmt ja was mit mir nicht, bin ich ja irgendwie scheinbar doof. Du fängst irgendwann an, das zu glauben, wenn du es oft genug hörst. Mhm. Und das ist wirklich eine unfassbar wichtige Arbeit, die Menschen aus diesem Gefühl von, also alle anderen sind richtig und ich bin falsch, wirklich rauszukriegen. Das ist echt manchmal ein ganzes Stück Arbeit, aber ich sehe halt immer wieder, wenn es geschafft ist, dann gibt es so einen Shift, dann verändert sich das Leben halt wirklich komplett. Und da habe ich schon die größten Wunder tatsächlich erlebt. Also von Frauen, die wirklich toxische Freundschaften loslassen konnten durch das Coaching, wo buchstäblich am nächsten Tag irgendwie jemand an der Tür klopft und sagt, hey, hast du Lust auf einen Kaffee? Und beim Kaffeetrinken dann rausfindet, ach krass, ich bin übrigens auch hochsensibel. Weißt du, und alles verändert sich. Das ist so, solche Geschichten erlebe ich halt immer wieder. Und das ist so für mich mein Motor, dass ich immer wieder sehe, auch, also die fangen bei mir an und weinen, sind am Boden wirklich einmal zu Staub zerfallen und wir setzen die in Einzelteilen so langsam wieder zusammen. Und die glauben mir auf der Reise kaum. Ich sage immer, ein Jahr ab jetzt. Und auf der Reise ist es oft, dass es Zweifel kommt, dass sie sagen, das kann doch nicht funktionieren, das ist doch nicht richtig. Und ich dann immer wieder, doch, halt durch, mach weiter, halt durch. Und dann ist es so spannend, was ich wirklich sehe, wie Familien sich entwickeln in einem Jahr. Also das ist immer wieder unfassbar, wirklich wahr.
Ja, was da einfach möglich ist. Ich sehe es ja selber, ich arbeite ja auch mit Familien und jetzt zwar kein Fokus auf Hochsensibilität, aber es ist trotzdem, wenn man sich Unterstützung holt, die Familien denken immer, nein, da hilft uns jetzt keiner, irgendwie müssen wir da jetzt durch und wir schaffen das nicht, also wir machen das alleine und es ist aber so viel einfach möglich.
Ja.
Das erlebe ich auch total, ja.
Das ist echt cool. Eben. Und ich glaube, das ist also je höher der Stress ist und je höher die Belastung ist, umso weniger Raum ist einfach frei, um sich vorzustellen, wie schön das werden kann. Und ich glaube, dass es ganz, ganz, ganz viele Menschen gibt, die noch gar keine Vorstellung davon haben, wie schön das Leben tatsächlich sein kann, auch mit so einer Hochsensibilität. Und da muss man sich manchmal so rausschälen, wie von so einem alten Pelz, weißt du? Und das ist echt, ja, das ist eine super spannende, schöne Arbeit. Und ich kann da tatsächlich wirklich immer nur wieder zu ermutigen und sagen, gönnt euch das auch selbst, traut euch das auch selbst, weil das ist Zeit und auch am Ende Geld natürlich, das investiert ist in das eigene Leben. Und es gibt eigentlich nichts Wichtigeres, als wirklich dieses Familienleben in den Griff zu bekommen und sich dann einfach darüber zu freuen, dass es schön ist.
Ja, absolut, hast du recht. Du hast ja das Buch geschrieben, Hochsensibel Mama sein, das Ressourcenbuch. Glaubst du, es gibt einen Unterschied, also weil es ist ja jetzt auf Mütter bezogen, glaubst du, es gibt einen Unterschied bei hochsensiblen Vätern? Also können Väter das auch lesen? Heute zum Vatertag.
Väter können das, ach ja, stimmt, fröhlicher Vatertag. Stimmt. Väter können das auch lesen, natürlich. Allerdings, es gibt ja auch einen kleinen Teil, der da über Väter drin steht. Allerdings ist es so, dass wir alle einfach Rollenbild geprägt sind, ob wir das jetzt gut finden oder nicht, aber es ist so. Wir leben halt in einer Welt, in der wir von Rollenbildern umgeben werden, von klassisch Frau, Mann. Das geht ganz, ganz früh los. Unsere Kinder leben nicht im dunklen Keller. Die leben in einer, in der Welt so, wie sie eben einfach ist. Und darum gibt es viele Aspekte, die einfach bei denen Männer einfach anders geprägt sind. Mhm. Und da gibt es einige Passagen im Buch, bei denen ich mir sicher bin, da können Männer nichts mit anfangen. Und wenn ich sie umgeschrieben hätte für Männer, dann würden Frauen auch sagen, das fühle ich gar nicht. Weil sich einfach in der Entwicklung, in der frühen Kindheit, in solchen Phasen wie Schule, später in der Jugend, sind einfach andere Menschen wichtig. Andere Interessen auch manchmal. Und wie gesagt, die Welt, in der wir leben, gibt ja auch vor oder lässt unsere Kinder glauben, wie sie zu sein haben. Und somit muss ich Frauen aus einem ganz anderen Rollenbild rausschälen, als ich Männer aus einem Rollenbild rausschälen muss. Und da ist dann oftmals so ein bisschen der Aspekt, wo ich glaube, da lesen Männer, würden Männer dieses Buch anders lesen als Frauen. Aber wenn man diesen Switch alleine hinbekommt, dann ist es auf jeden Fall, also abgesehen von diesem Rollenbild, genau das gleiche Thema.
Okay, ah, super. Ja, vielen Dank, Katrin. Möchtest du noch mal kurz sagen, wo die Zuhörer dich finden, wenn sie noch weitere Infos von dir haben wollen?
Ja, total gerne. Also aktuell bin ich im Aufbau meiner neuen Website, katrin-borkhoff.de. Da kann man aber auf jeden Fall hin, wenn man jetzt Interesse hat an dem Gesprächskreis, den ich vorhin erwähnt hatte. Da gibt es die Möglichkeit, sich in den Newsletter einzutragen und dann eben im Gesprächskreis auch mal teilzunehmen. Also eine Übersicht über alle Angebote findet man im Moment gebündelt auf familienschule-dortmund.de. Das ist die Adresse von meine lokalen Angebote, aber unter dem Punkt Hochsensibilität findet man eben auch die Möglichkeit, ein Erstgespräch zu buchen oder die Workshops. Und dann gibt es noch meinen Blog www.öko-hippie-rabenmütter.de. Da gibt es ganz viel, also keine Ahnung, ich glaube mittlerweile über 400 Beiträge. Nicht nur zum Thema Hochsensibilität, aber sehr, 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 sehr viel, wo man sich auch schon mal so ein bisschen reinlesen kann. Ach ja, und Instagram, Katrin.Borkhoff, Facebook, Katrin.Borkhoff, da bin ich fast tagesaktuell mit Artikeln ziemlich konzentriert auf das Thema Hochsensibilität unterwegs.
Okay, super. Ich verlinke auch nochmal alles und dann kann gestöbert werden.
Ah, super, vielen, vielen Dank.
Super, ja, ich danke dir, Katrin, und ich sage mal ein Tschö an die Zuhörer.
Danke für die Einladung. Bis bald.